Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus den Weg zum Leben gezeigt hast. Wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, dass in ihm das Leben ist und volles Genüge. Und so lieben wir nicht den Tod, sondern wir lieben das Leben, indem wir Jesus Christus lieben, der uns zuerst geliebt hat. Verherrliche auch in dieser Morgenstunde deinen Namen und lass dein Wort reichlich in unserer Mitte wohnen. Amen.
Amen. Ich freue mich, dass wir wieder frisch ausgeschlafen beieinander sein dürfen und auf Gottes Wort achten können. Unser großes Thema führt uns weiter. Loben zieht nach oben. Wir wissen ja, dass es nicht immer leicht ist, Gott so zu loben, wie es eigentlich angemessen wäre. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir von der Angst wirklich erfüllt sind, wo wir nicht mehr recht loben können oder wo wir uns so schwach fühlen, dass wir auch es schwer haben, ihn wirklich zu loben. Und die Frage ist darum immer wieder neu, wie können wir allezeit den Herrn so loben, wie es ihm gefällt. Oft ist ja auch unser Lob nur ein äußerliches Lippenbekenntnis, aber das Herz, das singt nicht, das ist traurig. Und wir haben in der Heiligen Schrift manche Beispiele von Männern Gottes, die auch in Not waren, denen es schwer fiel, den Herrn zu loben. Ich schlage einmal Jeremia 15 auf. Jeremia, der große Prophet Gottes, auch er kam in Not und Traurigkeit, dass er nicht mehr loben konnte, sondern nur noch klagte. Jeremia 15, Vers 10 und dann Vers 18, zwei erschütternde Verse. Vers 10, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande, habe ich doch wieder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, und doch flucht mir jedermann. Vers 18. Warum währt doch mein Leiden so lange, und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Warum, warum? Jeremia ist in Not und Verzweiflung. Er ist in Gefahr, den Mut zu verlieren, so wie wir es gestern Abend gehört haben. Wir sollen nicht mutlos werden, aber Jeremia war mutlos geworden. Und wie hat ihm Gott geholfen? Er hat sich ihm neu geoffenbart, wer er ist. Sie können das bei Jeremia nachlesen. Und Jeremia wurde wieder auf die Füße gestellt. Er hat Mut gefunden und er konnte weitermachen. Gott hat sich ihm offenbart. Eine neue Offenbarung brauchen wir immer wieder. Und um das geht es uns heute Morgen. Wir wollen Gott neu kennenlernen in seiner Weisheit. Das Thema Gott loben heißt Gott in seiner Weisheit erkennen und loben. Wir wollen Gott immer besser kennenlernen. Paulus betet. Und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Das war das tiefe Gebetsanliegen, das steht in Epheser 1,17, des Paulus für seine Gemeinden, auch für uns, dass Gott uns den Geist der Weisheit schenken möge, den Geist der Offenbarung, um ihn zu erkennen, um ihn besser zu verstehen, um ihn besser loben zu können. Je mehr wir ihn verstehen, je mehr wir seine Weisheit erfasst haben, je mehr können wir ihn loben. Und darum fragen wir uns immer wieder, wie ist Gott? Aber dürfen wir nun noch ein kleines Lied dazwischen singen, ehe wir dann diese Fragen weiter beantworten. Und jetzt wollen wir einmal unser kleines rotes Büchlein in die Hand nehmen. Ich wurde auch gebeten, von einer lieben Teilnehmerin, dass man doch auch Kanons singen soll. Oh, es hat so viele schöne Sachen da drin, man wird gar nicht fertig. Jetzt wollen wir mal zu den Psalmen gehen. Das ist ja ein Büchlein, das nach den biblischen Büchern geordnet ist. Und da singen wir mal das Lied Nummer 33. Ein ganz schlichtes, einfaches Lied. Nummer 33, das wird jedermann kennen. Das können wir sogar achtstimmig singen, wenn wir Lust haben. Also, vom Aufgang der Sonne. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Machen wir es zuerst vierstimmig, immer zwei Bänke, eine Gruppe. Eins, zwei, erste und jeder kann erzählen, zweite, dritte, vierte. Irgendwie wird es schon klappen. Vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich habe bei Brockhaus nachgeprüft, was heißt eigentlich Weisheit. Und in einem Lexikon fand ich folgende Definition. Weisheit ist das vorwissenschaftliche Erfahrung und Lebensklugheit zusammenfassende und weiterführende Wissen, das Überlegen und zugleich taktvoll bescheiden Sicherheit im Verhalten zu Welt und Menschen verleiht. Das war ein Satz. Jetzt sind wir weise. Nochmal, ja. Lohnt es sich überhaupt? Also, wir lesen es nochmal. Weisheit ist das vorwissenschaftliche Erfahrung und Lebensklugheit zusammenfassende und weiterführende Wissen, das Überlegen und zugleich taktvoll bescheiden Sicherheit im Verhalten zu Welt und Menschen verleiht. Und jetzt kommt noch der letzte Satz. Weisheit wurde schon von Platon als Kardinaltugend beschrieben. Also, was ist Weisheit? Eine Kardinaltugend, eine ganz wichtige Tugend. Ich glaube, wenn wir die Heilige Schrift fragen, was ist Weisheit, bekommen wir klarere, bessere Antworten. Mindestens etwa 150 Stellen finden wir in der Heiligen Schrift über Weisheit. Und vorher haben wir eine hochinteressante gehört aus Sprüche 8 von der Weisheit, die eigentlich personifiziert wurde in dem Herrn Jesus Christus. Denn er ist Gottes Weisheit in Person. Aber ich darf Sie trotzdem einmal ermuntern mitzumachen. Wo lesen wir in der Heiligen Schrift etwas über Weisheit? Salomo, Sprüche, ja, Sprüche. Sprüche. Ja, vielleicht mal ganz konkret einfällt.
Korinther 1 am Ende. Er ist uns gemacht zur Weisheit.
Ja, Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Ja, sehr schön. Und bitte sehr. Ja, wenn euch Weisheit mangelt, so bitte man Gott darum und sie wird euch gegeben werden. Jawohl, hier haben wir also die Quelle der Weisheit und die Möglichkeit, auch Weisheit zu finden. Noch eine Stelle. Sehr gut, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Oh, wenn doch das in allen Schulen und Standesämtern und Bürgermeisterämtern und so weiter beachtet würde, dann würde es in Deutschland besser aussehen. Ja, wahre Weisheit ist die Furcht des Herrn, da wo man sich an seine Gebote hält, sich orientiert an dem, was er will, da ist man klug und da hat man Weisheit. In Daniel 2, wir wollen heute einen Blick werfen in das Buch des Daniel, denn Daniel ist der Mann, der sich ganz besonders stark auch mit Weisheit beschäftigt hat. Finden wir Vers 20 und Vers 21 zwei interessante Aussagen. Daniel 2, Vers 20 und 21. Also woher heißt es, Daniel lobte den Gott des Himmels? Das ist also ein Teil seines Lobpreises. Fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist und so weiter. Also hier haben wir ganz klar die Quelle der Weisheit. Er allein ist die Quelle der Weisheit. Und jetzt darf ich Ihnen noch eine ganz interessante Stelle nennen. Römer 11, 33. Das ist eine der tiefsten und gewaltigsten Stellen der Heiligen Schrift, die uns zeigt, wie Gott in seiner unendlichen Weisheit alles in der Hand hat und zum Ziele führt. Römer 11. Das ist ein Lobgesang besonderer Art. Römer 11, Vers 33. Darüber steht bei mir Lobpreis der Wunderwege Gottes. Und dieser Lobpreis beginnt so: Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm, in ihn hinein sind alle Dinge. Das ist ein Lobpreis, der seinesgleichen sucht. Höhepunkt der Aussage Gottes, Anbetung über Gottes Lobpreis. Nun wollen wir uns weiter mit dem Gott der Weisheit beschäftigen, den Daniel erfahren hat und kennenlernen durfte. Dürfen wir aber noch vorher eine Kleinigkeit singen, hier im grünen Buch Nummer 89. Bei dir ist die Quelle der Weisheit, die Quelle des Lebens, die Quelle aller Kraft. Nummer 89, die drei Strophen, im grünen Büchlein, Nummer 89. Nun wollen wir dieser Quelle nachspüren. Es heißt ja, wer zur Quelle gelangen will, muss gegen den Strom schwimmen. Ist klar. Und das musste Daniel auch. Er musste gegen den Strom schwimmen. Und so ist es bei uns immer. Ich möchte 7 Gedanken über dieses zweite Kapitel schreiben. Erstens, Gott erwählt mit Weisheit seine Werkzeuge. Zweitens, Gott begabt mit Weisheit seine Werkzeuge. Drittens, Gott setzt mit Weisheit Könige ein und Könige ab. Viertens, Gott schafft mit Weisheit eine scheinbar hoffnungslose Situation. Achten wir drauf, Gott schafft diese schwierige Situation. Fünftens, Gott schafft mit Weisheit einen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Situation, aus der Finsternis heraus. Sechstens, Gott regiert mit Weisheit die Weltgeschichte. Das steht auch in unserem Kapitel. Und siebtens, Gott erreicht in seiner Weisheit sein Ziel, nämlich, dass sein Reich kommt. Ich darf es kurz wiederholen für die, die mitgeschrieben haben. Erstens, Gott erwählt mit Weisheit seine Werkzeuge. Zweitens, Gott begabt mit Weisheit seine Werkzeuge. Drittens, Gott setzt mit Weisheit die Könige ein und setzt sie dann auch wieder ab. Viertens, Gott schafft mit Weisheit eine scheinbar ausweglose Situation. Fünftens, Gott schafft mit Weisheit einen Ausweg aus dieser Situation. Sechstens, Gott regiert mit Weisheit. Und siebtens, Gottes Weisheit erreicht ihr Ziel. Wir fragen uns, wie war eigentlich die Lage damals bei Daniel? Wenn wir sie vorurteilsfrei analysieren, dann müssen wir sagen, die Lage war nichts weniger als rosig. Sie war katastrophal. Und zwar für das Volk Gottes und für die Welt- und Heilsgeschichte und auch für den Daniel, der ja im Mittelpunkt unseres Kapitels steht. Und so ist es immer. Gottes Weisheit triumphiert immer da, wo wir in der Stunde Null sind, wo es aus ist. Da triumphiert Gottes Weisheit. Viele Beispiele gibt es dafür. In Kapitel 1, Vers 1 und 2 lesen wir bei Daniel: Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und nun kommt der Satz. Und der Herr gab ihm gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen und so weiter. Was das bedeutete, können wir heute, so viele Jahre später, gar nicht mehr recht erfassen. Jerusalem, die Stadt Gottes, der Tempel Gottes, ist zerstört. Ikabod steht über Jerusalem. Die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Babylon triumphiert über Jerusalem. Die ganze Geschichte der Menschheit kann man ja konzentrieren auf die Geschichte zweier Städte. Die eine Stadt heißt Babylon und die andere Stadt heißt Jerusalem. Und wir sind ja Anwärter der Bürgerschaft in Jerusalem. Wir gehören zu Jerusalem. Jerusalem aber ist zerstört. Und zwar von der Hand Gottes zugelassen. Das war unbegreiflich. Und nun? Wie furchtbar das war, das erkennen wir bei den Klageliedern von Daniel. Wenn wir nun ein wenig übergehen auf unsere Zeit und das vergleichen, was damals geschah mit Jerusalem und heute mit der Gemeinde des Herrn, so meine ich, gibt es gewisse Parallelen. Professor Peter Beierhaus, viele kennen ihn, hat auf dem Gemeindetag einen sehr wichtigen Vortrag gehalten. Da hat er hingewiesen auf 2. Timotheus Kapitel 4, 3 und 4 und hat gesagt, das, was dort steht, das erfahren und erleben wir heute. Hier steht in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3: Es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. So war es zur Zeit des Jeremia und bei Daniel, und so ist es heute. Die Menschen wenden ihre Ohren ab von der Wahrheit. Professor Beierhaus hat mit unerhörtem Ernst darüber gesprochen. Sie wenden ihre Ohren ab von der Wahrheit. Was das bedeutet, das sehen wir ja täglich in den Nachrichten, in dem, was wir heute Morgen von Bruder Mössinger gehört haben. Die Gebote Gottes werden mit Füßen getreten und die Menschen verfallen in Irrtum und Wahn. Hat Gott nun die Kontrolle über die Lage verloren? Damals nicht. Gott hat es so gefügt und heute auch nicht. Gott hat alle Fäden in seiner starken Hand. Und so sehen wir als nächstes, Gott erwählt sich ein Werkzeug in seiner Hand. Ein Werkzeug für seinen Plan, ein Werkzeug zum Heil. Und dieses Werkzeug, das Gott in seiner Weisheit erwählt hat, war ein menschlich gesehen absolut ungeeignetes Werkzeug, nämlich ein Gefangener, ein Sklave, einer, der eigentlich gar nichts zu sagen hatte. Daniel, ein junger Mann, ungebildet, ein schlichter Mann, der nichts mehr zu bieten hatte. Und gerade mit diesem Mann beginnt nun Gott ganz neu. Hier in Vers 6, Kapitel 1 lesen wir von diesen Männern. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar. Selbst seine Identität hat er verloren. Selbst seinen Namen musste er preisgeben. Aber Gott hat doch die rechte Wahl getroffen in seiner Weisheit. Das wird schon in Vers 8 klar. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Dieser Daniel war trotz der Hoffnungslosigkeit seiner Situation ein Mann mit klaren Grundsätzen. Er konnte Ja und Nein sagen. Er war einer, der zur Quelle wollte und darum gegen den Strom schwamm. Das ist heute absolut unmodern. Vor einiger Zeit hatten wir eine Freizeit auf der Insel Pellworm, nordfriesische Inseln. Da haben wir einen Ausflug gemacht. Da waren wir auch dann auf der Halikoge in einem kleinen Kirchlein, und da hatten wir eine Führung, und dort sagte der Pfarrer Folgendes: Die allerschlimmste Sünde heute ist die Intoleranz. Da hat es bei mir geklingelt, als ich das gehört habe. Ist das nicht furchtbar? Also wenn einer Nein sagt, ist das das schlimmste Übel. War Daniel tolerant oder intolerant? Er war absolut intolerant. Er sagte, nein, ich mache nicht mit, ich trinke nicht von diesem Wein. Wir sehen also, wo wir hingelangt sind. Intoleranz wird als Sünde bezeichnet. Und dabei war Daniel absolut intolerant. Auch Paulus war intolerant. Und wir müssen es auch sein, um in unserer Zeit bestehen zu können. Er hat ihn begabt mit Weisheit und Kraft. In Vers 17 und 18 steht: Diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Gott sorgt immer in seiner Weisheit vor. Er überblickt lange im Voraus die Dinge, die kommen sollen, auch das, was in deinem Leben dir noch ganz und gar unbekannt und unbewusst ist, überblickt Gott heute und sorgt in seiner Weisheit dafür, dass du bestehen kannst. Manche haben Angst vor kommenden Aufgaben und Situationen. Übergib diese Angst dem Herrn. Er rüstet aus. Wir kommen zum dritten Gedanken. Und wir lesen mal Kapitel 2, Vers 1 bis 5. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauber und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König, und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt, und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewiglich. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen werden und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Gott setzt Könige ein, haben wir über diesen Abschnitt geschrieben, und setzt sie auch wieder ab. Nebukadnezar, ein neuer Name, steht am Horizont. Nicht nur irgendein Name eines Königs, sondern ein ganzes Programm. Ein ganz neuer Abschnitt der Weltgeschichte beginnt. Wir kennen ja die Weltgeschichte und wissen, dass mit Nebukadnezar die Zeit der Nationen begann und die Zeit Israels aufhörte. Wie lange ging eigentlich die Zeit der Nationen? Bis heute. Aber heute sind wir ja eben an diesem spannungsreichen Übergang zu einem neuen Abschnitt, nämlich zum Abschnitt der Zeit des tausendjährigen Reiches. Und darum ist im Vorderen Orient so viel Kampf und so viel Krieg. Dieser Nebukadnezar erinnert ja an einen Mann unserer Tage, der vielleicht noch sehr viel zu reden von sich geben wird. Saddam Hussein. Er nannte sich Pseudo-Nebukadnezar, das heißt der Nachfolger des Nebukadnezar. Wir sagen Pseudo-Nebukadnezar. Er sagte: Ich bin der eigentliche Nebukadnezar. Und dieser Nebukadnezar hat eine Vision und auch Saddam Hussein hat eine Vision. Und dieser Traum, diese Vision hat nun einen interessanten doppelten Boden. Erstens, es war der Boden des menschlichen Ehrgeizes, des menschlichen Stolzes, der menschlichen Überheblichkeit. Und zweitens, der Traum war göttlichen Ursprungs. Gott wollte offenbaren, was er vorhatte. Und darum ist dieser Traum, den der Nebukadnezar hatte, ein Dokument A, des menschlichen Hochmuts, B, ein Dokument der Rettungspläne Gottes. Ja, ist das möglich, dass das alles sich vereinigt in einem Traum? Gewiss. Gottes Weisheit steht dahinter. Und nun kommt der vierte Gedanke. Gott in seiner Weisheit schafft eine hoffnungslose Situation. Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt, so sagt dieser berühmte König. Und er erwartet von seinen Mitarbeitern, von seinen Weisen von Babylon, dass sie diesen Traum ihm wiedergeben. Das kann kein Mensch sagen. Wenn ich jetzt versuchen würde zu sagen, was Frau Edel oder irgendjemand heute Nacht geträumt hätte, dann wäre ich doch also sehr, sehr vermessen. Das weiß ich nicht. Und genau das wurde verlangt von diesen Leuten und diesen Wahrsagern. Sie sollten das wiedergeben. Nur ein Despot kann so etwas verlangen. Aber der König weiß, was er will. Er will sie prüfen. Er will an ihrer Fähigkeit, diesen Traum wiederzugeben, erkennen, ob ihre Fähigkeit, auch den Traum auszulegen, vorhanden sei. Es ging ihm ja um die Auslegung dieses hochwichtigen Traumes. Er prüft sie und nun fallen die ganzen Weisen von Babylon in ein entsetzliches Loch. Sie sind auf die Waage gelegt, gewogen und so leicht erfunden. Es ist aus mit ihrer Weisheit. Die ganze Finsternis, ihre ganze Unfähigkeit kommt ans Licht. In Vers 12 lesen wir, da wurde der König sehr zornig. Warum ist er denn so zornig? Weil sie sagen, das lesen wir in Vers 10, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Es gibt auch sonst niemanden, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter. Jetzt wird's ernst. Und der zornige König befiehlt, sie müssen sterben. Alle Weisen müssen umgebracht werden. Vielleicht können wir nur sagen, ja endlich wird diese Giftbrut ausgerottet. Das sind ja alles Zauberer. Endlich. Gott gebraucht ja oft die Feinde auszurotten. Aber so einfach ist die Sache nicht. Denn zu dieser Zunft der Weissager gehört auch Daniel. Und mit Daniel steht die ganze Heilsgeschichte auf dem Spiel. Und Gott, er schaut zu, er lässt das alles zu. Der natürliche Mensch, der weiß jetzt nicht weiter. Er steht an der Wand und verzweifelt. Aber Gott, er ist nie verzweifelt. Er gerät nie in Panik. Er ist nie am Ende seiner Möglichkeiten. In der Geschichte Israels gab es viele solche Situationen. Auch im Leben von vielen Glaubensmännern geschah Ähnliches. In Jesaja lesen wir einen ganz interessanten Vers. Kapitel 45, Vers 7. Ein Vers, den wir uns merken wollen. Gott in seiner Weisheit spricht, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Können wir das fassen, was hier steht? Dass Gott das Licht macht, das wissen wir. Aber er schafft auch die Finsternis. Dass er Frieden geben will, darüber freuen wir uns. Aber es steht auch, ich schaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Hier tun wir einen Blick in die unergründliche Weisheit Gottes. Gott schafft die Situation, auch in deinem Leben. Gott steht dahinter, darüber, davor. Du darfst ihm vertrauen. Auch die unmöglichste Situation ist von ihm bestimmt. Aber er schafft, und das ist das Fünfte, mit Weisheit einen Ausweg. Gerade dann, wenn alles verloren erscheint, dann offenbart er sein Können. Und er gebraucht ein menschliches Werkzeug, das er schon längst erwählt hat. Vers 14, da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Der Daniel, der gibt nicht auf, der fängt nicht an zu schreien und macht sein Testament. Nein, klug und verständig, eben weise, tut er das Richtige. Er hat ja von Gott eine Begabung bekommen, eine Sonderausrüstung. Und daran erinnert er sich. Und er handelt nun in Weisheit. Worin besteht sein weises Handeln? Erstens, Vers 16, er bittet um Fristverlängerung. Das ist so wichtig. Alle Kurzschlusshandlungen sind meistens verkehrt. Wollen wir nicht auch einfach mal bitten in solchen Situationen, dass Gott Frist verlängert, dass er Zeit hinzufügt? Auch heute sollten wir sehr darum beten, auch für Israel, dass Gott seinem Volk noch eine Zeit der Gnade gibt, ehe die Gerichte kommen. Und dass Gott seinem Volk, nämlich der Gemeinde Jesu, uns auch noch etwas Gnadenzeit schenkt. Denn heute Morgen haben wir es am Tisch gesagt, jetzt sind wir dann in Sodom. Und wenn man sodomitische Verhältnisse hat, dann ist das Gericht nicht mehr ferne. Aber Gott kann uns auch nochmal Gnadenzeit schenken. Fristverlängerung. Zweitens, Sein weises Handeln ist lebendiger Glaube. Er sagt in Vers 16, damit er die Deutung dem König sagen könne. Er hat ein klares Ziel vor sich. Er weiß, was er will. Er erwartet im Glauben das Unmögliche, dass Gott ihm das Geheimnis enthüllt. Und er ist gewiss, ist gar keine Frage hier, er ist gewiss, Gott hört Gebet. Ich werde dem König die Deutung sagen können. Und das Dritte in seinem weisen Handeln ist, er ist kein weiser Solo-Christ, sondern ein weiser Gemeinschaftschrist. Es gibt so viele Solo-Christen und die sind dann oft sehr, sehr unabhängig von dem Rat der Brüder und Schwestern. Nein, so macht es der Daniel nicht. Er teilt es den Brüdern mit, Vers 17, er geht zu seinen Gefährten und hat echte Gemeinschaft mit ihnen. Und das Vierte, sie tun das einzig Vernünftige in dieser Lage, sie gehen auf die Knie und sie beten. Wie lange sie gebetet haben, das steht nicht hier, aber wahrscheinlich nicht nur 3 Minuten. Sie beten ernst, intensiv und sie rufen zum Herrn nach dem Wort, das ist ja die Telefonnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Sie rufen den Herrn an und sie erfahren, das ist das Fünfte, da wurde Daniel dieses Geheimnis in der Nacht offenbart. Er ist empfänglich für eine neue Offenbarung. Welche Weisheit liegt doch in dem Handeln des Daniel? Er läuft nur nicht, nachdem er das Geheimnis erfahren hat, was er laufen kann zu Arioch oder gar zum König Nebukadnezar und sagt, ich hab's, ich weiß es. Nein, was tut er vorher? Und das ist das Schöne. Was tut er? Was haben Sie entdeckt hier? Er lobt Gott. Er nimmt sich Zeit, zuerst Gott zu loben. Können wir sehr viel davon lernen. Alles zur rechten Zeit, immer nach den rechten Prioritäten. Zuerst Gottes Lob und dann erst das Handeln. Zuerst der Dank und die Anbetung. Wir haben es ja gehört, dieses einzigartige Gebet. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Und wie es dann auch weiter heißt. Er ist völlig einig mit Gott. Das heißt Gott loben. Er ist übereinstimmend mit Gottes Gedanken. Nun geht es weiter in Vers 24. Jetzt handelt er. Nach dem Lob das Handeln. Er ist nicht ein passiver Mensch, der alles laufen lässt, sondern er ergreift die Initiative. Entschlossenes Handeln. Du sollst und ich will, hören wir hier. Vers 24. Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Das ist ein Befehl. Stellen wir uns vor, dieser Sklave eigentlich. Er sagt zu diesem hohen Kultusminister von dem Weltreich, du sollst so und so handeln. Unglaublich. Und der hört auf ihn. Der hat Vollmacht. Große Vollmacht hat er durch das Gebet. Und er sagt, ich will dem König nicht, ich versuch's mal. Ich hoffe, dass ich es gefunden habe. Ich nehme mal an, dass es eine Antwort sein könnte. Nein, gar keine Frage. Ich will die richtige Antwort sagen. Das ist Glaube. Wunderbar. Nun kommen wir zum nächsten. Gott regiert mit Weisheit die Weltgeschichte. Was jetzt sich vor uns abspielt, nachdem ja dieser Traum enthüllt wird, wie ein riesiges Bühnenstück hier vor uns abläuft. Das ist etwas Einmaliges in der ganzen Bibel. Daniel ist ja der Prophet der Nationen. Wir haben andere Propheten, Jesaja, das sind Propheten hauptsächlich für Israel. Daniel ist der Prophet der Weltgeschichte der Nationen. Und wenn wir wissen wollen, wie der Weg der Nationen weitergeht, dann müssen wir nur Daniel fragen. Er sagt es ganz klar. Wir lesen Vers 26, der Daniel wird gefragt, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Geradezu verächtlich schaut er auf ihn herunter. Aber Daniel lässt sich in keiner Weise entmutigen. Und er gibt Gott die Ehre. Er lobt Gott. Das ist das Erste, auch vor dem König Nebukadnezar. Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten und Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Damals und heute auch. Sicher gibt es hier manche, die Lebensgeheimnisse in sich bergen. Fragen über Fragen in ihrer Lebensführung und schwer daran tragen. Nun mache es doch wie Daniel und vertraue ihm, dass er die Geheimnisse deines Lebens enthüllt. Der kann Geheimnisse offenbaren. Und nun kommt diese Enthüllung. Wir könnten darüber viele Bibelstunden halten. Es gibt sehr schöne Bücher, auch etwa von Fritz Hubner, über diese Themen, die hier nun angesprochen werden. Ich will es nur ein wenig andeuten. Wir können es jetzt nicht auslegen. Gott hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Vers 29. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Ganz verständlich. Ein Regent denkt darüber nach. Ganz logisch. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen soll. Mir ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum und nun kommt dieses hohe, berühmte, glänzende Bild, das Monarchenbild. Das Haupt, feines Gold, dann Brust, Silber, Bauch von Kupfer, das lesen wir in Vers 32, die Schenkel von Eisen und Ton. Und dann kommt das Dramatische, da kommt ein Stein von oben, ohne Zutun von Menschen, und trifft dieses Monarchenbild, damit die ganzen Weltreiche werden getroffen von oben und sie werden zermalmt. Da wurden miteinander zermalmt, heißt es Vers 35, Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold wurden wie Spreu auf der Sommertinne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Da kann man nur lachen. Da im Himmel wohnet, lachet ihr, diese größenwahnsinnigen Herrscher aller Zeiten. Sie werden weggeblasen vom Hauch seines Mundes. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt erfüllte. Das ist der Traum. Und nicht nur der Traum wird nun kundgegeben, sondern auch die Deutung. Die Deutung, ganz klar, das goldene Haupt ist Nebukadnezar. Und dann kommt das nächste Königreich. Wir wissen, das ist das persische Königreich, das ist gekommen. Und dann kommt das nächste Königreich, das griechische Königreich. Und Frage, wo befinden wir uns denn heute im Zusammenhang dieses Gesichtes, dieser Enthüllung? Ja, beim vierten. Wir sind immer noch beim vierten Weltreich. Ich möchte erinnern an die römischen Verträge. Das vierte Weltreich ist das römische Weltreich, das immer noch nicht vorbei ist. Und wenn wir heute Zeugen sind, dass dieses römische Weltreich zu einer großen, höchsten Blüte geführt wird, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die europäische politische Großmacht, vor der die ganze Welt immer mehr Respekt hat und den Hut zieht, auch Amerika, die ist vor unseren Augen am Entstehen. 1993, Wirtschaftsgemeinschaft, es geht jetzt nonstop Schlag auf Schlag. Das, was hier der Daniel gesehen hat, erfüllt sich in unserer Generation. Vers 44 wird sich aber auch erfüllen. Und das ist der siebte Punkt. Gott in seiner Weisheit erreicht das Ziel. Sein Reich wird kommen. Zur Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Welch ein Trost ist das, was wir hier lesen. Für uns ein großer Trost. die Reiche dieser Welt werden sehr gründlich abgeschafft und dann kommt das Reich des Herrn. Und er schließt, dieser weise Mann Daniel: So hat der große Gott, Vers 45, dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Wenn eine Atombombe jetzt eingeschlagen wäre, da wäre die Wirkung nicht größer gewesen als die Wirkung auf den Nebukadnezar. Er ist überwältigt, dieser gewaltige Despot, à la Saddam Hussein, dieser gewaltige Despot, er fällt auf sein Angesicht, er wirft sich nieder vor Daniel und befiehlt, dass ihm geopfert wird. Er merkt, hier ist eine größere Macht als die, die ich habe. Aber der Daniel sagt ganz klar, nein, der Herr ist es. Der Herr. Er hat es offenbart. Und wir wollen hier abbrechen. Ich konnte ja nicht alles auslegen, es ist ja klar in dieser kurzen Zeit. Ich wollte nur den einen Gedanken deutlich machen. Wir dürfen den Gott loben, der Weisheit hat. Den weisen Gott. Und seine Weisheit ist unergründlich. Auch in allen Fragen unserer Zeit, in allen Rätseln der Weltgeschichte. Wir wissen, Gott ist weise. Und ich schlage noch einmal auf Römer 11, Vers 33, das Wort, das wir vorher schon gehört haben. Und wir wollen neu einstimmen in dieses Lob. In den Lobpreis der Wunderwege Gottes, in den Lobpreis der Weisheit Gottes. Römer 11, Vers 33. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege, auch mit den Völkern, auch mit unserem deutschen Volk, das uns so viel Not macht. Unbegreiflich. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Rat gegeben? Ratgeber gewesen? Fragezeichen? Keine Antwort. Keine Antwort. Er allein ist es. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Wer war irgendwie einer, der ihm geliehen hätte? Niemand ist es. Von ihm und durch ihn und zu ihm, in ihn hinein sind alle Dinge. Und wir dürfen uns auch dazu einreihen und zählen. Auch unser Leben von ihm, durch ihn und zu ihm auch. Ganz gewiss, auch zu ihm. Ist es nicht ein Grund immer neuer Anbetung? Wir können nicht alles verstehen an Lebensführung, aber wir können immer eines, seine Weisheit loben, preisen und anbeten. Das wollen wir jetzt auch tun. Du heiliger, lebendiger Gott, in deiner großen Weisheit regierst du die Welt. Und auch unser kleines Leben vor dir bedeutend, ist von dir geführt, bestimmt und geordnet. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir, dass wir immer wieder staunen können über deine unergründliche Weisheit, die wir nie ausschöpfen können. Aber wir wollen uns freuen darüber, dass auch geschrieben steht, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Herr, du weißt, wie oft wir so großen Mangel haben an Weisheit, aber du willst uns geben, dass wir auch deine Weisheit besser erkennen und immer mehr loben und preisen können, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis sei deiner Herrlichkeit. Habe Dank. Amen. Lass uns das Lied 42 nun aufschlagen. Im Grünen, ja. Und nachher dürfen Sie auch noch einen Wunsch äußern, wenn Sie noch ein wenig Zeit haben. Wir merken, das Wetter, das verändert sich schon langsam. Das heißt, wir haben dann Zeit, wahrscheinlich heute Nachmittag. Jetzt einmal zunächst Lied 42 und Sie dürfen dann noch einen Wunsch äußern. Gott, mein Herr, es ist mir ernst, dies Lied ist dir geweiht, die Harfe und der Psalter klingt, bevor der Morgen graut. Ja, geh unter der Gnade haben wir gesungen, das wollen wir es praktizieren. 11:45 Uhr gibt es heute schon Mittagessen. Und wenn irgendjemand eine Kassette dazwischen mal hören möchte, dann würde ich jetzt gleich noch diese Kassette ablaufen lassen, auf Adlers Flügeln getragen. Ja, nur wer eben gerne möchte und nun Gott befohlen.